Schauen wir jetzt in 1. Thessalonicher Kapitel 4. Da möchte ich mit uns noch die ersten 8 Verse lesen. 1. Thessalonicher Kapitel 4. Da fahren wir heute weiter in unserem Text. In meiner Überschrift von Schlachter 1951 heißt es hier: Ermahnung zu einem heiligen Wandel, zur Bruderliebe und zur ehrlichen Arbeit. Aber wir kommen nur zum ersten, zu einem heiligen Wandel. Paulus sagt hier in Vers 1: Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem, was ihr von uns gelernt habt, nämlich wie ihr wandeln und wie ihr Gott gefallen sollt, noch mehr zunehmet. Denn ihr wisset, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass jeder von euch wisse, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehre zu besitzen, nicht mit leidenschaftlicher Gier wie die Heiden, die Gott nicht kennen, dass niemand zu weit greife und seinen Bruder im Handel übervorteile. Denn der Herr ist ein Rächer für das alles, wie wir euch zuvor gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinigkeit berufen, sondern zur Heiligung. Darum also, wer sich darüber hinwegsetzt, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Unser heutiges Thema entspringt vor allen Dingen aus dem Vers 3. Und unser Thema heißt: Denn das ist der Wille Gottes, deine Heiligung. Das ist der Wille Gottes, deine Heiligung. Und ein älterer Mann, ein ehemaliger Missionar, der traf sich mit einem chinesischen Herrn. Und er hatte mit ihm ein geistliches Gespräch. Wahrscheinlich haben sie sich früher schon mal getroffen. Und der Chinese erzählte dem einstigen Missionar, dass er nun das Neue Testament bereits 3-mal durchgelesen hat. Er war voller Stolz und hat sich gefreut. Und auch der Missionar, der ehemalige Missionar, lobte diesen Mann wegen seines Fleißes und fragte ihn: Was aus dem Neuen Testament hat auf Sie den tiefsten Eindruck gemacht? Der Chinese wusste nicht gleich eine Antwort. Er dachte darüber nach und sagte dann anschließend: Es hat mir am meisten Eindruck gemacht im Neuen Testament, dass es für sündige Menschen möglich ist, ein Tempel des Heiligen Geistes zu werden. Das war für ihn der tiefste Eindruck. Ich dachte, das ist eine interessante Antwort. Ich weiß nicht, was wir auf diese Frage antworten würden, wenn man dich das fragen würde oder mich. Was würdest du sagen, wenn man dich fragen würde, was für dich im Neuen Testament den größten Eindruck hinterlassen hat? Ich bin mir gar nicht sicher, ob das Neue Testament von euch schon alle ganz durchgelesen haben, ob es wenigstens jeder schon einmal gelesen hat. Das wäre natürlich Voraussetzung. Man muss wissen, was im Worte Gottes steht. Man muss es mal gelesen haben. Und dann kann man erst sagen, was der tiefste Eindruck ist. Ich bin überzeugt, sicherlich würden einige antworten, dass Gott seinen Sohn in die Welt eingeboren hat. Das hat mir den tiefsten Eindruck hinterlassen. Und dass er sein Leben am Kreuz für uns gelassen hat, damit alle, die in ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wenn man jedoch darüber nachdenkt, was es bedeutet, dass uns Gott infolge der Erlösung, welche am Kreuz geschehen ist, dass Gott anschließend seinen Heiligen Geist gegeben hat, so ist es eben gerade das, auch für uns eine so große Sache, denke ich mal, dass wir die wahrscheinlich nie so ganz richtig begreifen können. Wenn du es vollständig begreifen und erfassen kannst, ist es schön, aber ich muss immer noch darüber nachsinnen und muss mir das verinnerlichen, was das zu bedeuten hat. Gott hat dich und mich zu einem Tempel gemacht. Kannst du dir das vorstellen? Wenn ihr alle an den Herrn Jesus gläubig seid, sitzen hier lauter Tempels. Jeder einzelne von euch ist ein Tempel. Und insgesamt ist die Gemeinde das Haus des lebendigen Gottes. Aber das sind lauter einzelne Tempel hier. Gott hat dich und mich zu einem Tempel gemacht, zu einem Ort, wo er jetzt wohnt. Kannst du das wirklich verstehen? Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Als der Herr Jesus noch auf Erden war, da sagte er zu seinen Jüngern in Johannes 16, Vers 7, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, also zum Vater, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Der große Vorteil war ja, dass der Heilige Geist sich auf jeden Einzelnen zerteilt hat. Der Jesus konnte das vorher in seiner leiblichen Gestalt nicht tun. Ja, und gerade heute denken wir ja ganz besonders an dieses große Ereignis, das damals geschah. Der himmlische Vater hat durch den Herrn Jesus den Heiligen Geist über die Jünger ausgegossen. Getauft im Heiligen Geist. Genauso wie es der Herr Jesus den Jüngern verheißen hatte. Wir sprechen heute von Pfingsten. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt wisst, warum überhaupt Pfingsten und wie das alles war. Das Ereignis war genau an dem jüdischen Schavuot-Fest. Das Schavuot-Fest war ein jüdisches Erntefest. Und hierin wurde dem Herrn für die Gerstenernte gedankt und es wurde ihm die kommende Weizenernte geweiht. Es war also ein Erntefest. Und dieses Schavuot-Fest war genau 7 Wochen nach dem Passafest. 7 mal 7 Tage sind 49 Tage, also die Zeit zwischen Passa und Schavuot. Und genau am 50. Tag war das Schavuot-Fest. Und genau an diesem 50. Tag hat der Vater den Heiligen Geist gesendet. Der himmlische Vater hat seinen Geist über die Jünger Jesu ausgegossen. Wir sprechen heute von dem Tag Pfingsten. Ein einmaliges Ereignis, das müssen wir uns vor Augen halten, es war einmalig. Dieses Pfingsten, dass der Heilige Geist auf die Jünger so herabkam, wie in Form von Feuerflammen oder Zungen, das gab es nur einmal. Und seither ist der Heilige Geist auf Erden. Das Wort Pfingsten ist aus dem griechischen Wort Pentecost abgeleitet oder Pentekoste. Pentekoste heißt der 50. Tag. Ja, im Englischen wird von Pentecost gesprochen. Gott gießt seinen Heiligen Geist in die Herzen der Menschen aus. Apostelgeschichte 2, Vers 2, da heißt es, und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen daherfahrenden Winde. Müssen Sie sich mal vorstellen, der hätte alle davonblasen können. Und erfüllte das ganze Haus, worin sie saßen. Sie waren also versammelt in einem Haus, wie wir jetzt hier. Ein gewaltiges Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Winde. Und erfüllte das ganze Haus, worin sie saßen. Dem Heiligen Geist hat es nichts ausgemacht, durch Gemäuer durchzukommen. Apostelgeschichte 2, Vers 3. Und es erschienen Zungen, die sich zerteilten, auf jeden einzelnen von ihnen. Wie von Feuer, und sie setzten sich auf einen jeglichen unter ihnen. Also obwohl der Heilige Geist eine Person ist, merkt euch das gut, der Heilige Geist ist nicht nur eine Kraft, er ist eine Person. Es ist die dritte Person des dreieinigen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist, er ist eine Person. Und doch kann er sich zerteilen, wie Feuer. Dass man, wenn man eine Kerze anzündet, dass man aus dieser Kerze weitere Kerzen anzünden kann. Genauso kann sich der Heilige Geist verteilen auf jeden Einzelnen. Trotzdem, dass er eine Person ist. Für uns ist es unbegreiflich, aber das ist so. Und jeder, der heute in den Herrn Jesus gläubig wird und durch das Blut Jesu erlöst und von neuem geboren wird, der wird mit diesem Feuer entfacht. Der kriegt den Heiligen Geist. Das Feuer wird weitergereicht. Es zerteilt sich wieder. Das ist wunderbar. Gott nimmt Wohnung im Herzen der Menschen. Das ist gewaltig. In deinem und meinem Herzen hat der Heilige Geist Wohnung genommen. Der Apostel Paulus bringt dies in 1. Korinther 6, Vers 19 ganz klar zum Ausdruck. Er fragt dort die Gläubigen in Korinth, oder wisset ihr es denn nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist? Euer Leib ist ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes, welchen ihr von Gott empfangen habt und dass ihr euch nicht selbst angehöret. Oh, wie verwechseln wir das immer wieder. Oh, ich bin ja immer noch allein. Oh, ich gehöre mir immer noch selbst. Ich muss immer für mich alles sorgen. Nein! Du gehörst dir nicht mehr selbst an. Du gehörst Gott. Wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist? Wenn wir uns heute nichts merken, dann merken wir uns das. Du bist ein Wohnort des Heiligen Geistes, welchen ihr von Gott empfangen habt und das ihr euch nicht selbst angehöret. Bedenke, wenn du Gottes Kind bist, so gehörst du dir nicht mehr selbst. Wenn du Gottes Kind bist, so bist du niemals alleine. Wenn du Gottes Kind bist, so ist der Beistand, der Heilige Geist, immer bei dir. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Er hat bei dir Wohnung genommen. Das kann uns ein großer Trost sein in vielen, vielen schweren Lebenslagen. Du bist nie alleine. Der Heilige Geist wird ja auch oftmals als der Tröster übersetzt. Ich denke, die Luther-Übersetzung macht es vordringlich. Nicht der Beistand, sondern der Tröster, der kommen wird. Andererseits mag es aber auch für dich und sicherlich auch für mich oftmals beschämend sein, wenn wir uns dessen bewusst sind, da ist jetzt immer der Heilige Geist, da ist immer Gottes Gegenwart bei mir. Nämlich dann, wenn wir uns nicht so verhalten, wie es Gott haben will. Wie beschämend ist das auch oft. Ja, es mag manches Mal sehr beschämend sein, wenn wir sündigen und wir wissen, dass auch jetzt Gottes Geist gegenwärtig ist. Und damit betrüben wir auch den Heiligen Geist. Damit wird er gedämpft, damit wird er auf Sparflamme gesetzt. Bedenken wir, der Heilige Geist ist eine Person. Und er kann denken, er kann fühlen und er kann wollen. Das lässt sich ganz klar anhand vom Worte Gottes bestätigen. Das macht eine Person aus, denken, fühlen und wollen. Und so können wir auch den Heiligen Geist durchaus betrüben. Er fühlt. Wir können ihn betrüben, wenn wir sündigen oder uns nicht im Willen Gottes verhalten. Und gerade in solchen Situationen werden wir auch nicht voll Geistes sein. Ich denke, da können wir lange singen, Herr, füll mich neu mit deinem Geist. Wenn wir ungehorsam sind, wird es wahrscheinlich nicht geschehen. Es gehört auch Gehorsam dazu. Also in solchen Situationen werden wir nicht voll Geistes sein, sondern der Heilige Geist wird sich zurückziehen. Und wie ich es vorhin gesagt habe, vorsichtig ausgedrückt könnte man sagen, dass er dann nur noch in einer Sparflamme zu finden ist. Es hängt viel von uns ab, wie wir leben oder wie wir nicht leben. Und so sind wir auch bereits bei unserem heutigen Thema. Denn das ist der Wille Gottes, deine Heiligung. Und genau, wenn wir in Heiligung leben, dann wird auch die Fülle des Geistes da sein. Das ist eigentlich so einfach und für uns manchmal doch so schwer. Wir lesen hier in 1. Thessalonicher 4, Vers 3, wie der Apostel Paulus hier zu den Thessalonichern sagt, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Manches Mal, da müssen wir auch sehr nach dem Willen Gottes forschen. Wir sehen das nicht überall sofort. Aber es gibt auch einzelne Stellen, wie diese hier zum Beispiel. Das ist der Wille Gottes. Da gibt es gar keine Verwechslung. Wenn du nach dem Willen Gottes fragst, siehst du so eine Stelle, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und dass ihr euch der Unzucht enthaltet und so weiter. Kommen wir nachher noch drauf. Ich möchte als erstes darauf eingehen, dass Gott heilig ist. Erstens, Gott ist heilig. Lest mal aufmerksam die Bibel in Bezug auf Gottes Heiligkeit. Wer in Gottes Wort liest, wir sprechen ja auch von der Heiligen Schrift. Das ist Gottes Wort, das ist Heilige Schrift, das ist heiliges Wort, weil es von Gott kommt. Da lesen wir durch die ganze Bibel hindurch, dass Gott absolut heilig ist. Wenn wir an heilig denken, so müssen wir erkennen, dass Gott einfach vollkommen ist, dass er perfekt ist, dass es ihm keinen Makel gibt, dass bei ihm keinen Flecken, weder Flecken noch Runzeln gibt. Gott hat auch keine Sünde, er kennt auch keine Sünde. Gott hat auch keine Gemeinschaft mit der Sünde, er kann niemals Gemeinschaft haben mit der Sünde. Er ist einfach vollkommen, er ist perfekt und bei ihm gibt es auch keine Veränderung. Gott ist Licht. Bei ihm ist auch keine Finsternis zu finden, auch kein Schatten, ja nicht einmal ein Wechsel von Licht, wie es Jakobus 1, Vers 17 sagt. Die ganze Bibel zeigt uns Gottes wunderbare Heiligkeit auf. Allein wenn man mal Bücher wie das dritte Buch Mose lest, sogar 150 Mal steht dort, dort Chodesh, heilig. Heilig, 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 heilig. Ja, und im Gegensatz der Mensch ist in Sünde gefallen. Durch die Sünde ist eine tiefe Trennung zwischen Gott und dem Menschen geschehen. Und wenn wir uns mal Gedanken darüber machen, dann müssen wir es erkennen und daran festhalten, die Sünde ist völlig kontrovers. Sie steht völlig im Gegensatz zu Gottes Heiligkeit. Gott ist heilig. Und da ist der Mensch mit der Sünde. Das passt nicht zusammen. Gott kann keine Gemeinschaft mit der Sünde haben. Das wird niemals möglich sein. Und halten uns das auch beständig vor Augen. Die große Masse der Menschen wird eines Tages in den ewigen Qualen der Hölle wiederzufinden sein. Warum? Weil Gott heilig ist und weil der Mensch sündig ist. Das ist die einzige Begründung. Weil Gott heilig ist und der Mensch sündig ist. Und weil Gott keine Gemeinschaft mit der Sünde haben kann. Welch eine ernste Tragik steht dahinter. Und wenn wir mal in die Bibel hineinschauen, da sehen wir viele Männer und Frauen, sind so viele Biografien drin, Männer und Frauen, welche direkt vor Gott erzittern und sich vor Gottes Heiligkeit fürchten, als sie mit Gottes Gegenwart zu tun hatten. Denken wir da an Mose, als er diesen brennenden Dornbusch sah von Ferne. Und dann sprach Gott zu ihm, halt, komm nicht näher herzu, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, worauf du stehst, ist heilig, heiliges Land. Oder denken wir an den Propheten Jesaja. Er durfte eine Schau haben, ähnlich wie Johannes in der Offenbarung. Er durfte sogar den Thron Gottes sehen. Und wie ein Seraphim dem anderen zurief, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit, Jesaja 6, Vers 3. Und was sagt Jesaja anschließend? Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das auch unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Oder gehen wir ins Neue Testament, denken wir an Petrus. Wie war das, als Jesus zum ersten Mal in seinem Schiff war? Und Jesus sagte, fahr hinaus, dort draußen, wirf dort das Netz aus, du wirst fangen. Und als Simon Petrus und auch rausgefahren ist und auch andere Schiffe dabei waren und sie haben diesen großen Fang gemacht und erkannt haben, dass Jesus mehr ist als nur ein Mensch. Als aber Simon Petrus da sah, fiel er zu den Knien Jesu. Er fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Die Sünde ist offenbar geworden. An solchen Beispielen sehen wir wiederum, dass Gottes Heiligkeit und die Sünde des Menschen in völligem Kontrast zueinander stehen. Und da, wo Gottes Heiligkeit ist, da wird die Sünde entblößt und aufgedeckt. Mir ging es schon so, wenn ich auch mit Männern zusammen war, wo ich gewusst habe, die leben ein ernsthaftes Glaubensleben. Da hat man richtig was gemerkt von Gottes Heiligkeit. Und man fürchtet sich vielleicht manches Mal sogar. Auch wo ich neu zum Glauben gekommen bin, da haben mich mal aus dem Pietismus ein paar Brüder eingeladen zu so einer Brüderstunde. Ich habe mich gefürchtet vor diesen Männern. Ich wusste, das ist kein Spiel. Und hier ist Gott in der Mitte. Ich habe mich unendlich gefürchtet. Ich habe gezittert, als ich bei denen war. Aber natürlich lernt man im Laufe der Zeit, mit Gott zu leben. Und auch heiliger zu leben und auch im Glauben zu wandeln. Und dann macht es auch richtig Freude. Aber merken wir uns, da wo Gottes Heiligkeit ist, da wird Sünde entblößt und aufgedeckt. Wisst ihr schon, wie es bei Adam und Eva war? Sie haben sich versteckt. Und Gott hat die Sünde gesehen und er kam zu den Menschen. Adam, wo bist du? Ja, sie haben sich versteckt. und sie haben sich gefürchtet vor Gott. Und wir wissen, dass keine menschliche Bemühung diese Kluft zwischen Gottes Heiligkeit und der Sünde wiederherstellen kann. Es schafft kein Mensch. Sondern was kann diese Kluft nur überbrücken? Ja, wir wissen es. Es ist letztendlich nur das Leben eines Stellvertreters. Beziehungsweise das Blut eines makellosen Stellvertreters. Und wenn du mal das Alte Testament durchliest, wir haben ja auch jetzt das zweite Buch Mose durchgenommen, dann sieh einfach mal rein, wie viel Blut von Tieren im Alten Testament geflossen ist. Warum das alles? Fragen sich heute viele Leute. Die Antwort lautet, nur weil der Mensch die Sünde in sich hat. Deswegen mussten so viele Tiere sterben. Und weil Gott heilig ist. Und damit der Mensch seinem gewissen Maß überhaupt mit Gott Gemeinschaft haben konnte, mussten Tiere sterben. Ein Stellvertreter um den anderen. Makellose Tiere. Niemals kann der sündige Mensch Gemeinschaft mit dem heiligen Gott haben. Es sei denn, die Sünde und die Folgen der Sünde werden durch das Blut eines makellosen Stellvertreters gesühnt. Im Alten Testament makellose Tiere. Für uns heute, wir können aufatmen, ist der Sohn Gottes selbst als wahrer Stellvertreter, als das makellose Lamm für dich und für mich ans Kreuz gegangen. Und dort hat er durch das Vergießen seines kostbaren Blutes für dich und für mich eine ewige Erlösung vollbracht. Es ist vollbracht. Er hat für deine Strafe, die du infolge deiner Sünde verdient hättest, auch ich, die wir verdient hätten, hat er am Kreuz bezahlt. Und durch den Glauben an ihn wurden wir erlöst. Die Gemeinschaft mit Gott ist wiederhergestellt. Preist den Herrn. Und durch die Erlösung, durch das Blut Jesu, ist auch der Heilige Geist in dein und mein Herz gekommen. Und es ist genau der Geist, der ruft, Abba, Vater. Wir haben jetzt einen Vater im Himmel. Wir sind seine Kinder geworden. Das ist wunderbar. Doch wenn wir nun Gottes Kinder sind, so sagt uns Gottes Wort, und da kriegen wir viel, viel Anleitung, so sollen wir nun auch wandeln, wie es Gott gefällt. Und um das zu tun, müssen wir wiederum erkennen, dass Gott heilig ist. Es wäre ja schön, wenn wir Kinder Gottes sind und nie wieder sündigen würden. Oh, ich würde mich nicht so drüber freuen. Da freue ich mich auf den Himmel. Es ist ja nicht so, dass wir nie wieder sündigen könnten. Nein, die Sünde ist noch in unserem Leben. Die Sünde ist auch heute noch gegenwärtig bei dir und bei mir. Die ist genauso gegenwärtig wie vor unserer Erlösung. Doch es gibt einen Unterschied. Jesus hat uns durch seinen Sieg am Kreuz die Herrschaft oder hat durch seinen Sieg am Kreuz die Herrschaft der Sünde, des Todes und des Teufels besiegt. Dafür dürfen wir ihn immer wieder preisen. Jesus hat die Fesseln der Sünde zerrissen. Wir sind nun frei. Also die Gegenwart der Sünde, die ist zwar noch da, doch es ist ein Unterschied. Von der Herrschaft der Sünde sind wir erlöst. Römer 6, Vers 14 sagt, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch. Sie ist noch da, ja. Aber Römer 6, Vers 14 sagt, die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade seid. Und die Gnade ist mächtiger als die Sünde. Die Gnade kommt von Gott. Wir sind nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde wie früher, sondern wir sind jetzt unter der Herrschaft Jesu. Das ist ein Unterschied. Wir können zwar noch sündigen, ja, aber wir müssen es nicht mehr. Wir sind frei. Das ist gewaltig. Und bedenken wir an dieser Stelle, der Herr Jesus hat dich losgekauft. Ganz tief verinnerlichen, der Herr Jesus hat dich losgekauft. Du bist jetzt nicht mehr Sklave der Sünde. Die Ketten der Versklavung sind gesprengt. Verstehen wir das? Hast du es verinnerlicht? Haben wir es verstanden? Wir sind frei. Wir sind frei. Durch das Blut Jesu bist du befreit. Du bist losgekauft. Du bist nicht mehr Sklave der Sünde. Du bist nun frei. Für was? Um jetzt nicht mehr der Sünde zu leben, sondern um für deinen Erlöser zu leben. Um für deinen Befreier zu leben. Um ihm jetzt zu dienen. Und so stellt Gott nun an dich und an mich den Anspruch, dass wir durch die Herrschaft Jesu und in der Kraft des in uns wohnenden Heiligen Geistes nun eben auch ein heiliges Leben leben. Denken wir an die Zeiten Israels zurück, als der Herr sie aus Ägypten geführt hat. Ganz ähnlich auch dort. In 3. Mose 11, 45 sagt der Herr zu den Kindern Israel: Denn ich, der Herr, bin es, der euch aus Ägyptenland heraufgeführt hat, um euer Gott zu sein. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Und ganz genau diesen Anspruch stellt Gott, der himmlische Vater, auch an dich und an mich heute. Vielleicht schlagen wir mal hierzu gemeinsam den ersten Brief des Petrus auf. Ersten Brief des Petrus. Kapitel 1, 1. Petrus 1. Also wir sind von Gott geheiligt worden, das müssen wir festhalten. Die Bibel spricht auch von Heiligen und Geliebten. Das ist deine Stellung vor Gott. Aber unser Zustand ist halt manches Mal anders. Und so gibt uns die Bibel viele Aufforderungen, ja Ermahnungen auch. Wie auch hier 1. Petrus 1, Vers 14. Als gehorsame Kinder gewöhnet euch nicht wieder die Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit fröntet. Vers 15. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, werdet auch ihr heilig in eurem ganzen Wandel. Vers 16. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Genau dasselbe Wort wie 3. Mose 11, 45. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wir sollen einen heiligen Wandel führen, sagt die Bibel, weil Gott heilig ist und weil wir seine Kinder sind. Und genau jetzt sind wir wieder bei unserem Predigtthema. Denn das ist der Wille Gottes, deine Heiligung. Damit möchten wir weitergehen, vom ersten Punkt in den zweiten Punkt zu kommen. Das erste war, Gott ist heilig. Und der zweite Punkt lautet, und ich habe heute nur zwei Punkte, Gottes Wille ist deine Heiligung. Erstens, Gott ist heilig. Zweitens, Gottes Wille ist deine Heiligung. Und jetzt kommen wir wieder zu den Thessalonichern. Ihr könnt also wieder zum Thessalonicherbrief zurückblättern. 1. Thessalonicher 4. Auch die Thessalonicher, welche damals durch den Apostel Paulus das Evangelium gehört haben und tatsächlich an den Herrn Jesus gläubig geworden sind, waren nun durch das Blut Jesu von der Herrschaft der Sünde, des Todes und des Teufels erlöst. Und es ist eigentlich wunderbar, wenn wir diesen Brief lesen, wie viel Lob diese Geschwister bekommen. In vielen Dingen waren sie bereits so vorbildlich geworden. Das Wort Gottes ist von ihnen auserschollen. Sie haben trotz Bedrängnis und Verfolgung am Glauben festgehalten. Auch waren bereits viele Anzeichen bei ihnen in Bezug auf geschwisterliche Liebe, gegenseitige Annahme. Und dennoch sagte der Apostel Paulus nicht zu ihnen, dass nun alles bestens bei ihnen wäre. Haben wir uns schon in der letzten Predigt angeschaut. Sondern er sagte zu ihnen, dass sie in diesen Dingen noch mehr zunehmen sollen. Und zwar, wie sie vor Gott wandeln und wie sie Gott gefallen sollen. Hier in Kapitel 4, Vers 1. Hier heißt es im zweiten Teil, was ihr von uns gelernt habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Noch mehr zunehmend. Wandeln, wie kann man das noch übersetzen? Wandeln. Wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Wandeln kann man auch übersetzen, sein Leben vor Gott ordnen. Nimm noch mehr zu, dein Leben vor Gott zu ordnen. Oder sich richtig zu benehmen. Nimm noch mehr zu, dich richtig zu benehmen, so wie es Gott gefällt. Wir dürfen natürlich auch nicht denken, dass die Thessalonicher schon alles gut gemacht haben. Sicherlich waren da auch noch viele alte Gewohnheiten. Sie kamen ja direkt aus dem Heidentum hervor. Viele alte Gewohnheiten, wie auch bei dir und bei mir, das sind noch viele Altlasten, die wir aufarbeiten müssen. Vor allem, wenn wir später zum Glauben gekommen sind. Und denken wir mal an die Zeit der Thessalonicher, wo Paulus bei denen war. Da war ein Umfeld und eine Gesellschaft, welche überhaupt nicht der Heiligkeit Gottes entsprochen hatte. Oh, da war so viel daneben. Aber so viel anders ist es in unserer heutigen Gesellschaft eigentlich auch nicht. In diesem Zusammenhang, da weist nämlich der Apostel Paulus auf den Willen Gottes hin. In Vers 3 jetzt hier. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Also Paulus sagt zu den Thessalonichern, ihr Thessalonicher, ihr lieben Geschwister, ihr müsst wissen, dass Gott will, dass es einfach Gottes Wille ist, dass ihr euch weiter in der Heiligung bewegt und euch von verkehrten Dingen löst. Das heißt, die Gläubigen sollen immer mehr Gottes Art und Gottes Wesen anziehen. Und wir sind erstaunt, dass Paulus hier sagt, dass die Thessalonicher sich der Unzucht enthalten sollen. Da denkt man, was ist denn da los? Für Unzucht könnten wir nämlich auch das Wort Hurerei einsetzen. Im Grundtext steht hier das griechische Wort Porneia. Zuerst sehen wir in diesem Begriff jegliche geschlechtliche Beziehung, die sich außerhalb der Ehe bewegt. Warum erwähnt Paulus hier die Unzucht? Versetzen wir uns mal kurz in das damalige griechische, aber auch in das damalige römische Reich, in das griechische und die römische Welt. Wir müssen uns vor Augen halten, dass die Thessalonicher tatsächlich, sie haben ja vorher kein Christentum gekannt, es gab ein paar Juden unter ihnen, ja, da haben sie vielleicht was von deren Gott gehört, aber sie haben im tiefsten Heidentum gelebt. Sie haben mit Götzen zu tun gehabt. Die Thessalonicher kamen aus dem tiefsten Heidentum. Sie kannten den lebendigen Gott so nicht. Sie glaubten an die griechischen und römischen Götter und Götzen, da gab es eine Vielzahl davon. Und in ihrer Religion oder in ihrem spirituellen Dingen, wo sie sich befunden haben, da wurde keine geschlechtliche Reinheit verlangt. Denn die sogenannten Götter oder Göttinnen, ja, die man teilweise aus dem römischen Reich kennt, die lebten selbst in sexueller Unmoral. Bereits in der letzten Predigt hatte ich erwähnt, dass man von Korinth weiß, was ja im griechischen Reich war, Korinth, dass dort 1000 Tempelprostituierte waren. Ich habe jetzt inzwischen bei einem anderen Ausleger gelesen, der bestätigt, dass es eher 3000 Tempelprostituierte waren. Wäre mal interessant zu sehen, wie viele Einwohner damals in Korinth waren. Habe ich nicht nachgeschaut. 3000 Tempelprostituierte. Und da sehen wir schon, dass da etwas ganz daneben gelaufen ist. Welch eine geschlechtliche Unzucht, Unreinheit da vorhanden war. Dass also die Unzucht, die Hurerei einen festen Platz im griechischen und römischen Leben hatte. Porneia. Und offensichtlich war das ganz normal. Es hat niemand als eine Sünde oder als eine Unzucht angesehen. Es hat niemand erkannt, dass dies eine abscheuliche Sünde vor dem lebendigen Gott und gegen die Mitmenschen ist. Im Gegenteil, die geschlechtliche Unzucht war Teil ihrer ganz persönlichen Religion. Haben ja alle so gemacht. Und leider ist dies in manchen Religionen bis heute so geblieben. Doch wir fragen uns, ist es deswegen vor Gott gerechtfertigt? Vor dem Schöpfer des Himmels und der Erde? Nein, das war niemals im Willen des lebendigen Gottes, des Schöpfers und des Himmels der Erde. Es war niemals im Willen des heiligen und lebendigen Gottes. Wir haben ja vorhin gehört, Gott ist heilig. Und deshalb werden diese Dinge auch in allen Stellen aufs Äußerste verurteilt. Die Bibel verurteilt diese Dinge an allen Stellen. Und das ist ein Teil des geoffenbarten Willen Gottes, dass sich der Christ von solchen Dingen enthalten soll. Sowohl im Denken von diesen Dingen, als auch im täglichen Leben. Und liebe Geschwister, diesbezüglich sehen wir heute mit Gewissheit, mit großer Besorgnis auch auf unsere Gesellschaft. Gerade in Deutschland, da haben so viele Menschen von dem lebendigen Gott gehört. Ja, man kann ganz Europa einschließen. Da hat das Evangelium Einzug gehalten. Es gab bereits in Deutschland so viele geistliche Aufbrüche und Erweckungen. Denken wir allein an die Reformation, an die Verbreitung der Heiligen Schrift damals im 15. Jahrhundert. Jeder hat in diesem Land die Freiheit, das Wort Gottes zu leben. Jeder hat in diesem Land die Freiheit, den christlichen Glauben zu leben und zu bezeugen. Jeder hat Zugang zum Wort Gottes, wenn er nur will. Doch leider sehen wir mit großer Besorgnis, wie sich unsere heutige Gesellschaft immer mehr von dem lebendigen Gott und von seiner Heiligkeit abwendet. In früheren Generationen, vielleicht müssen wir mal so 60, 70, 80 Jahre zurückgehen, da war es eine schlimme Sache, wenn ein Mensch Ehebruch begangen hat. Der wurde ja fast geächtet. Im Alten Testament wurde er gesteinigt unter dem Gesetz. Aber es wurde auch damals für eine sehr, sehr schlimme Sache angesehen. Vielleicht gerade in einer Dorfgemeinschaft, aber ich denke in der Stadt genauso. Wenn eine Ehe geschieden worden ist. Denken wir nur mal 50 Jahre zurück. Heute wird dies nie immer mehr verharmlost. Hoch, ist nichts dabei, machen doch alles so. Ja, wenn man meint, dass es nicht mehr geht, dann lässt man sich halt scheiden. Aber nicht nur das, sondern heute lässt man sich auch scheiden, wenn man meint, einen vermeintlich attraktiveren Partner gefunden zu haben. Oh, das ist ein Grund, dass ich meinen bisherigen Partner verlasse. Und im Allgemeinen hat sowieso der Ehebund einen immer selteneren Charakter. Seltenheitscharakter. Denn es ist ja kaum zu fassen und auch gar nicht mehr zu zählen, wie viele Paare heute einfach so beieinander sind. Einfach so, man sagt, in wilder Ehe zusammenleben. Das ist ja keine Ehe, einfach ein wildes Zusammenleben. Und viele denken, ja, ich will mich doch nicht im Voraus ein Leben lang an einen Partner binden. Geht doch nicht. Ich will meine Freiheit. Ich will ein individuelles Leben haben nach meinen Vorstellungen. Und wenn es mir nicht mehr passt, dann verlasse ich den halt. Liebe Geschwister, das ist schlimm. Und das entspricht keineswegs dem Willen Gottes. Und wir müssen es erkennen. Beobachte unsere Gesellschaft. Wir sind heute auf dem besten Weg, ins tiefste Heidentum zurückzukehren. Und hierbei müssen wir bedenken, dass jeder, der einfach so in einer wilden Gemeinschaft mit einem Partner oder einer Partnerin lebt, vor Gott in Unzucht wandelt. Es ist Hurerei vor Gott. Es ist Porneia. Denkt mal an all diese wilden Gemeinschaften, die ihr nur in eurem Bekanntenkreis kennt. Und wisst ihr, was noch schlimmer ist? Wenn heute auch bereits Kinder Gottes sagen, ach, das machen wir auch so wie die anderen Menschen. Das funktioniert doch. Können wir auch tun, auch wenn wir Gott kennen. Doch bleiben wir dabei. Vor dem heiligen und lebendigen Gott ist das permanente Sünde. Es ist Unzucht, es ist Hurerei, es ist Porneia. Solche Dinge gehen gegen Gottes heiligen Willen. Und deshalb kann man und darf man solche Dinge auch nicht innerhalb einer Gemeinde dulden. Es geht nicht. Deswegen hat Gott auch Gemeindezucht angeordnet in den Gemeinden. Das geht nicht. Das widerspricht dem heiligen Willen Gottes. Und wenn es die ganze Welt so macht, dann darf es Gottes Gemeinde nicht so machen. Doch wenn wir weiter in unsere heutige Gesellschaft reinschauen, das ist ja noch nicht alles, dann erkennen wir eine weitere rasante Entwicklung. Seit man mit Ehescheidung und Unzucht so locker umgeht, stürzt unsere Gesellschaft immer mehr moralisch ab. Sie geht in die Tiefe. Müsst ihr mal beobachten. Wer hätte das noch vor 20 Jahren gedacht, dass heute die Homosexualität in der Gesellschaft nicht mehr als Sünde angeprangert wird? Früher haben Abstände genommen, das sind aber solche Leute und da wollten wir nichts damit zu tun haben. Heute wird es hochgehoben, ja schaut mal auf die und so muss es sein. Welch ein Gräuel. Es wird nicht mehr als Sünde angesehen. Es wird vielmehr verteidigt und die, wo nach dem Willen Gottes leben, das sind die Bösen. Das ist erschreckend. Doch wenn wir in das Wort Gottes hinein sind, dann muss man sehen, Gott lässt es zu. Er lässt den Leuten einfach seinen Lauf. Denn wenn der Mensch sich von Gott und von seinen Geboten abwendet, so gibt sie Gott einfach dahin, wie wir im Römerbrief lesen, in entehrende Leidenschaften und Sünden. Und wenn sich noch mehr Menschen in unserem Land abwenden, dann müssen wir es sehen. Die Homosexualität, sie wird sich noch mehr entfalten und vermehren. Da werden wir zum Schluss an den Pranger gestellt. Aber was wir auch hier beobachten, das ist heute bereits der Anfang von Gottes Gericht. Das ist schon Gericht Gottes in unserem Land, was sich hier abspielt. Und dann müssen wir noch zusätzlich beobachten, diese rasche Beschleunigung der sexuellen Entartung, das beschleunigen ja auch vor allen Dingen die vielen Medien, die heute zur Verfügung sind. Das vordringlichste Medium dieser Entartung ist das World Wide Web, sprich Internet. Liebe Geschwister, wenn hier bestimmte Seiten nicht gesperrt sind, ist es heute fast jedem Kind möglich, sich Zugang zu verschaffen für höchste Unmoral. Dinge, wofür vorherige Generationen überhaupt keinen Zugang hatten. Und man ist schon darüber erschrocken, wie allein schon die Werbung an Frechheit zunimmt und an Unmoral zunimmt. Und hinzu kommt noch unsere heutige Politik. Ich war erschrocken, was sich noch vor einem halben Jahr in Baden-Württemberg abgespielt hat. Der sexuelle Abfall wird auch direkt von der Politik vorangetrieben. Denken wir hierbei an das Schlagwort Gender Mainstreaming. Das wird euch in nächster Zeit noch öfters begegnen. Gender Mainstreaming. Das bedeutet Gleichstellung der Geschlechter. Es gibt irgendwann keinen Er mehr und keine Sie mehr. Es gibt nur noch einen neutralen Namen für beide. In Baden-Württemberg konnte dies gerade nochmals vom Schulsystem abgewendet werden. Liebe Freunde und Geschwister, wir leben heute in einer immer mehr sexualisierten Gesellschaft. Das muss man so sagen. Das muss man beim Wort nehmen. Ja, viele sprechen heute bereits von einer pornografischen Gesellschaft. Unzucht und Hurerei, Porneia, nehmen immer mehr zu. Ja, und es wird ja immer mehr auch zu sexueller Freiheit aufgerufen. Aber die Frage ist, ob Gott sich anders dazu stellen wird oder ob er immer der Gleichbleibende ist. Er ist immer der Gleichbleibende und er wird sich nie dazu stellen. Und gerade diese Aufforderung aus 1. Thessalonicher 4, Vers 3 wird für uns in unserer heutigen Zeit wieder brandaktuell. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Wie heißt das christliche Programm? Das Programm, das uns Gott gibt, das steht in Vers 4 und 5. Dass jeder von euch wisse, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehre zu besitzen. Nicht mit leidenschaftlicher Gier wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Was meint Paulus, wenn er hier spricht, dass jeder von den Gläubigen sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehre besitzen soll? Verschiedene Ausleger sind der Meinung, dass Paulus hier mit Gefäß den eigenen Leib meint. Dass der Gläubige seinen Leib eben von Unzucht enthalten soll. Ganz praktisch, diese Dinge gar nicht tun, aber auch nicht in Gedanken bewegen oder auch nicht im Bild. Ja, dass der Gläubige seinen eigenen Leib in der Kraft des Heiligen Geistes unter Kontrolle bringen soll, um sich von geschlechtlichen Dingen reinzuhalten. Andere sind der Meinung, dass Paulus hier mit Gefäß meint, dass es hier um die Ehefrau in einer Ehe geht. Das würde für 1. Petrus 3, Vers 7 sprechen. Dort sagt Petrus, und ihr Männer wohnt mit Vernunft bei dem weiblichen Teil als dem schwächeren Gefäß, kann man sagen. Sicherlich kann man beides darin sehen. Den eigenen Leib, jeder ist für seinen eigenen Leib verantwortlich. Und wenn jemand verheiratet ist, dann ist er auch für den Leib des Ehepartners und dessen Reinheit mitverantwortlich. Die Menschen, welche Gott nicht kennen, die sehen die Sexualität als ein Mittel, um ihre Leidenschaften und Lüste zu befriedigen. Ja, das ist für ihnen ein Höchstmaß, ihre Leidenschaften und Lüste zu befriedigen. Für sie bedeutet Enthaltsamkeit bzw. Keuschheit, das bedeutet für sie oder ist für sie ein Zeichen der persönlichen Schwäche. Doch wie sieht das vor Gott aus? Wir müssen ja immer sehen, wie Gott die Dinge sieht. Vor Gott sprechen diese Dinge, Keuschheit und Enthaltsamkeit, von seiner Kraft und Stärke, von seiner Heiligkeit. Das ist Gott gewollt. Gott hat dem Menschen zwar die Sexualität gegeben, ja, jedoch soll sie nur innerhalb der Ehe eines Mannes und einer Frau zur Ausführung kommen. Bedenken wir, dass sexuelle Verfehlungen Sünde sind, womit der Gläubige seinen eigenen Leib entehrt. Und wir haben es vorher gehört, wir gehören nicht mehr uns selbst. Wir entehren somit den Tempel des heiligen und lebendigen Gottes. Wir müssen bedenken, wenn tatsächlich der Heilige Geist bei uns Wohnung genommen hat und er in uns wohnt und wir ein Tempel, unser Leib ein Tempel des in uns wohnenden Heiligen Geistes ist, so ist Unzucht und sexuelle Verfehlungen, so sind das Sünden, die gegen den in uns wohnenden Heiligen Geist angehen. Und da müssen wir bedenken, welch eine hohe Verantwortung das für uns alle bedeutet. Denn Unzucht fängt ja nicht erst mit der Tat an, Hurerei oder Porneia, sondern es fängt mit den Augen an. So wie der Herr Jesus in der Bergpredigt sagt, Matthäus 5, Vers 28, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch, da kann man Unzucht einsetzen, mit ihr begangen. Das Gleiche gilt natürlich für die Frauen, welche Männer in ihrem Herzen begehren. Sind die Frauen nicht ausgeschlossen davon? Aber in diesem Zusammenhang sehen wir, dass es eben mit dem Herzen anfängt. Da müssen wir darauf schauen, dass unsere Herzen rein bleiben. Dass wir uns nicht mit dem Herzen verunreinigen und schon gar nicht mit der Tat. In diesem Zusammenhang spricht Paulus auch unsaubere Motive an. Und da geht er auch auf Glaubensgeschwister ein. Wohl waren da auch einige dabei, welche dachten, sie könnten sich an Glaubensgeschwistern bereichern oder können Glaubensgeschwister übervorteilen oder übergehen. Genau das ist auch nicht richtig. Gott sieht auch alle unsauberen Motive, Unreinheit, unsauberes Verhalten. Und wir müssen heute bedenken, das, was Apostel Paulus hier sagt, dass uns Gott nicht zur Unreinheit berufen hat, sondern zur Heiligung. Und lieber Bruder, liebe Schwester, für die Heiligung hast du dich entschieden, du ganz persönlich. Du hast dich für die Heiligung entschieden, wann? Als du dich für Christus entschieden hast, da hast du dich für die Heiligung entschieden. Als du Christus als deinen Herrn und Heiland aufgenommen hast. Das war deine und meine persönliche Entscheidung. Wem aber die Heiligung egal ist, oder er meint, er kann sich darüber einfach hinwegsetzen, wie es Paulus hier sagt, oh, der sollte sich sehr vor Gott fürchten. Denn Paulus sagt uns hier in Vers 8, darum also, wer sich darüber hinwegsetzt, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Also wenn wir erkannt haben, was Christus für uns getan hat und wer er ist und wie gut er es mit dir und mir meint, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechtes, in das wir hineingestellt sind, so sollte uns nichts von diesem verdrehten und verkehrten Geschlecht hinwegziehen. Da müssen wir fest in Christus stehen bleiben und uns gar nicht so weit bringen lassen, dass wir uns mit den Sünden einlassen. Und letztendlich sagt Paulus, derjenige, der sich einlässt, der verachtet nicht Menschen, sondern der verachtet Gott. Wer von uns will Gott verachten? Ich denke, keiner. Ich habe auch schon manchen Geschwistern gehört, das ist eine schwierige Aufgabe, die Heiligung. Und das führt mich in so einen Zwang hinein, das ist so ein beengtes Christentum, da hat man keine richtige Freiheit mehr. Aber denkt ihr, dass uns der Herr Jesus in ein Zwangsleben hineinführen will? Hat er uns nicht zur Freiheit berufen, wie es in anderen Stellen heißt? Christus hat dich und mich zur Freiheit berufen. Er hat uns befreit von der Knechtschaft der Sünde. Es ist doch viel schöner, als der Sünde dienen zu müssen. Das Christentum ist keine zwanghafte und keine einengende Sache. Wenn wir es in der rechten Weise verstanden haben, ist es eine wunderbare, befreiende Sache. Ich kenne jemanden, der hat eine junge Katze gehabt, die war noch ganz klein, als er sie an jemanden anderen verschenkt hat. Und als er mal diese Person besuchte, es war einige Kilometer weg, hat er sich nach dieser Katze erkundigt. Ich denke, das war so ein, zwei Jahre danach. Die Katze ist natürlich inzwischen gewachsen. Aber als er in das dortige Haus kam, wo jetzt die Katze war, da ist der frühere Besitzer sehr erschrocken über den Zustand dieser Katze. Die Katze, die ist richtig wild geworden. Ja, man würde sagen, let's. Warum? Weil diese Katze am Haus angebunden war. Und sie wurde gehalten wie ein Hund. Es war ein ganz abnormales Verhalten der Katze. Die Katze war wild und verhaltensgestört. So dass sogar der Mann mit dem Haus diese Katze wieder loswerden wollte. So nahm der vorherige Besitzer diese Katze wieder zu sich. Er hatte viel Mitleid mit ihr. Er ging hin und befreite die Katze von dem Seil und nahm sie wieder zu sich nach Hause. Und wisst ihr, was die Katze tat? Eine Katze, die geht normalerweise, wer sich mit Katzen auskennt, die kann einige Kilometer wieder zurückgehen, wenn sie sich mal ein gutes Haus gewöhnt hat. Aber diese Katze ging nie wieder zurück. Die ist jetzt bei demjenigen geblieben, der sie befreit hat. Und diese Katze, die hat sich an ihn geschmiegt, so oft sie nur konnte, und mit ihm geschmust. Und wenn er spazieren ging, dann ging sie ihm auf Schritt und Tritt nach, ohne dass sie eine Leine hatte. Das war eine wunderbare Begebenheit. Das habe ich selber erlebt. Und ich dachte, was ist das für ein wunderbarer Vergleich zu unserem persönlichen Glaubensleben mit dem Herrn Jesus? Wenn wir erkannt haben, wie uns vorher die Sünde geknechtet und gekettet hat. Wir haben keine Freiheit gehabt in der Sünde. Wir haben uns wild benommen. Wir waren eigentlich verhaltensgestört. Es war kein normales Verhalten. Wir haben uns benommen wie die Ungläubigen, mit unersättlicher Gier und mit leidenschaftlicher Gier wie die Heiden, die Gott nicht kennen. So waren auch wir. Und Christus hat uns jetzt losgekauft. Von diesem Fluch der Sünde, von diesen Stricken und Banden, in denen wir gefesselt waren. Und die Sünde hätte uns tatsächlich ins ewige Verderben gebracht. Den einen mehr und den anderen weniger. Aber wir wären alle im Verderben gelandet. Jetzt hat uns Christus losgekauft, er hat uns befreit. Und wenn wir das erkannt haben, so sollten wir uns eigentlich wie diese Katze ständig an den Befreier halten. Das ist schön, jetzt an der Seite Christi zu wandeln und zu leben. Da kann uns eigentlich nichts und niemand mehr in die Macht und in die Ketten der Sünde zurückbringen. Sondern der Herr Jesus ist unser Erlöser. Er hat dich losgekauft. Und so dürfen wir ihm jetzt anhangen. Ja, wir sind sogar ein Fleisch mit ihm. Wir sind Glied an seinem Leib. Und jetzt dürfen wir ihm anhangen. Und das muss uns Freude machen. Und wir dürfen ihm jetzt auf Schritt und Tritt nachfolgen. Wie wunderbar. Und er meint es gut mit uns. Er meint es so gut mit dir und mit mir. Und so wird er auch er Freude an dir und an mir haben, wenn wir an seiner Seite bleiben, wenn wir in seine Fußstapfen treten, dann werden wir ganz gewiss gut und vollständig ans Ziel kommen. Möge er, unser Herr, uns allen darin helfen. Möge er uns gerade in dem Abfall unserer Gesellschaft, in dieser Zeit und Welt bewahren, aber auch befähigen, seinen Willen zu tun. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir und wir preisen dich, dass du uns so ein klares Profil aufzeigst in deinem Wort. Und du weißt, Herr, wo Gefahren bei jedem Einzelnen von uns lauern. Du weißt, Herr, wo wir uns auch schon versündigt haben und wo nicht. Wir möchten dafür beten, dass du jeden Einzelnen deiner Kinder bewahrst. Dass du auch jeden Einzelnen, der auch hier in die Gemeinde kommt, bewahrst vor dem Bösen. Du siehst, wie der Böse uns zu Fall bringen will, wie er uns versuchen will, wie auch es die Schlange schon im Garten Eden bei Eva getan hat. Behüte und bewahre uns, dass wir festbleiben und nicht auf verkehrte Wege oder in Sünden geraten, die dir Schande bereiten oder die dich verunehren. Wir möchten dich bitten, dass wir immer wieder darauf schauen, was du für uns getan hast. Und wie du jeden Tag uns führen und leiten möchtest. Und wie geduldig und gnädig du bist. Und wie viel Liebe du täglich für uns hast. Ja, es lohnt sich, mit dir zu wandeln und zu dir zu gehören. Auch wenn die ganze Welt andersrum geht, so wollen wir doch an deiner Seite bleiben. Und danken dir, dass du da bist. Auch in den kommenden Tagen. Und danke, Herr, dass wir mit dir auch durch die Pfingsttage gehen dürfen. Aber auch, Herr, in die kommende Zeit. Und wir wollen wirklich bereit sein, bis dass du wiederkommst. Amen. Singen wir noch von dem Strom von oben, das Lied Nummer 398, wie ein